Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Großes Schaulaufen in Brüssel. In diesen Minuten kommen die Staats- und Regierungschefs der EU-27 vor dem Ratsgebäude an für ihren Sondergipfel zum Brexit mit der britischen Regierungschefin Theresa May. Sie alle haben ein gemeinsames Ziel, den harten, den ungeregelten Brexit zu verhindern, der schon übermorgen droht, wenn sie heute keine Einigung finden. Die deutsche Bundeskanzlerin bei ihrer Ankunft in Brüssel.
Angesichts der historischen Verantwortung, vor der wir stehen, ein gutes Miteinander auch für die Zukunft zu ermöglichen, sollten wir offen und konstruktiv über die Bitte der britischen Premierministerin diskutieren. Und in diesem Geiste werde ich für die deutsche Bundesregierung hier auch auftreten.
Angela Merkel gerade in Brüssel über den Wunsch von Theresa May, um eine Brexit-Verlängerung zu bitten. Und genau dorthin nach Brüssel schalten wir gleich zu Beginn der Informationen am Abend und lassen uns von unserem Korrespondenten dort auf den Stand der Dinge bringen. Danach unter anderem die Wahl in Israel. Benjamin Netanyahu kann wohl weiter regieren. In Berlin tagt erstmals das Klimakabinett und Weltpremiere. Wissenschaftlern ist das eigentlich Undenkbare gelungen, Fotos von einem Schwarzen Loch. Das und mehr bis 18.40 Uhr mit Christine Heuer im Studio. Danach im Hintergrund Libyens Krise und Europas Ratlosigkeit. Der 29. März war es nicht. Der 12. April soll es auch nicht werden. Der Tag, an dem Großbritannien ohne Vertrag aus der Europäischen Union mehr herausfällt als austritt. So wünschen es sich die 27 Staaten, die in der EU bleiben. Und auch die britische Regierungschefin Theresa May möchte das so. Aber die Zeit rennt ihnen allen davon. Beim EU-Sondergipfel in Brüssel verhandelt die EU-27 deshalb mit Großbritannien über eine Brexit-Verlängerung. Wieder ein Mal. Peter Kapern ist unser Korrespondent in Brüssel. Die Gipfelteilnehmer kommen gerade an. Ich habe das schon gesagt. In welcher Stimmung erleben Sie die europäischen Staats- und Regierungschefs?
Es ist ja doch ganz schwierig, so eine Stimmung auszumachen. Das sind ja ausgebuffte Profis, die nicht einfach schlechte Laune öffentlich raushängen lassen. Ich kann mir aber vorstellen, dass der eine oder andere zumindest relativ wenig Lust verspürt, sich jetzt wieder eine lange Nacht möglicherweise mit diesem Thema zu beschäftigen. Und immer dann, wenn dann doch jemand mal Klartext redet, dann stellt man sich die Frage, ist das jetzt eher für die heimische Nachrichtenkulisse gedacht oder meint er das wirklich ganz ernst? So, wir haben gerade hier erlebt den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron, der ganz tough, ganz entschieden aufgetreten ist und hat gesagt, dass die Brexit-Verschiebung längst noch nicht gesichert sei und dass er sehr ungeduldig darauf warten würde, von Theresa May zu hören, was sie denn überhaupt in einer möglichen Verlängerung anfangen wolle, was sie da auf die Beine stellen will, um doch noch zu einem geregelten Brexit zu kommen. Also da hat mal jemand ganz tough für die Fernsehkameras wirken wollen. Ob das wirklich seine wahre Stimmung ist an diesem Abend, ich kann das nicht beurteilen.
Alle oder fast alle rechnen im Moment mit einer längeren Nachspielzeit für Großbritannien. Wie sicher ist die denn überhaupt? Und wenn ja, wenn es die geben soll, wie lange würde die wohl dauern?
Also um den ersten Teil der Frage zu beantworten, wäre es ja vielleicht am leichtesten, wenn man sich mal anschaut, was es bedeuten würde, wenn es heute keine Einigung auf eine Verschiebung des Brexits geben würde. Das hieße dann eben der No-Deal-Brexit übermorgen. Mit all seinen unfassbar gigantischen Konsequenzen, was Transport, Wirtschaftsverbindungen, Reisen, soziale Verbindungen zwischen Großbritannien und den EU-27 angeht. Wer möchte denn wohl diese Konsequenzen in Kauf nehmen? Und wer möchte später in den Geschichtsbüchern für dieses Chaos, das dann erwartet wird, verantwortlich gemacht werden? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Neigung, sich diesen schwarzen Peter zustecken zu lassen, besonders ausgeprägt ist unter einem der 27 Staats- und Regierungschefs hier vom Kontinent. Und deswegen bin ich sehr, sehr sicher, dass es zu einer Verlängerung kommen wird. Es geistern immer noch unterschiedliche Termine durch den Raum. Theresa May ist ja hierher gekommen und hat gesagt, sie wolle natürlich die Verlängerung bis zum 30. Juni und dann wolle sie zusehen, dass die Briten bis zum 22. Mai tatsächlich das Austrittsabkommen unterzeichnet haben und dann bräuchten sie gar nicht an der Europawahl teilzunehmen und alles wäre dann gut, dann müsste man nur noch ein paar Folgegesetze umsetzen und der Brexit würde seinen Weg gehen. Die EU-27 glauben nicht mehr daran, dass Theresa May das in so kurzer Frist schafft und deswegen schlagen sie mehrmonatige Verlängerungen vor, vielleicht bis zum Jahresende, vielleicht gar bis März nächsten Jahres, je nachdem, was sie für eher opportun halten, was sie für nützlich halten. Da werden sich die Diskussionen drum drehen heute Nacht. Wer will wie viele Monate obendrauf schlagen und an welche Bedingungen soll das dann geknüpft werden?
Genau, meine Frage an Sie, Peter Kapan. Welche Bedingungen wird die EU-27 stellen?
Also die erste Bedingung wird mich mit Sicherheit sein, dass wenn Großbritannien zum Zeitpunkt der Europawahlen noch Mitglied der Europäischen Union ist, dass dann auch die Briten wählen. Denn andernfalls wäre die Legitimation der gesamten Europawahlen in Frage gestellt. Dann wollen die EU-27, auch das hat Emmanuel Macron, ich zitierte das ja eben schon mal sehr deutlich gemacht, von Theresa May hören, was sie denn mit der zusätzlichen Zeit anfangen will. Warum dann also in diesen zusätzlichen Monaten gelingen soll, was bisher in dieser langen Zeit nicht gelungen ist. Wo soll das Momentum für den Kompromiss im Unterhaus herkommen? Das wollen Sie hören. Bisher waren Theresa Mays Auftritte hier beim Gipfel für die anderen EU-27 sehr, sehr enttäuschend, wenn sie solche Fragen gestellt haben, um das vorsichtig auszudrücken. Heute wird eine bessere Performance, bessere Antworten werden von ihr erwartet. Und dann gibt es Länder wie beispielsweise Frankreich, die darauf aufmerksam machen, dass natürlich wenn Großbritannien weiter in der EU bleibt, das Land nicht den Fortgang der Dinge in der Europäischen Union blockieren darf. Die EU muss ihre Arbeit fortsetzen können und da schwebt vielen so etwas vor wie eine freiwillige Restriktion der britischen Regierung, eine Zusage, dass die britische Regierung, ganz egal wer an ihrer Spitze steht, während dieser Verlängerung sich nicht einmischt in die wichtigen Fragen, die hier in Brüssel zur Entscheidung anstehen.
Rechnet man in Brüssel denn damit, dass Theresa May das Angebot, wie immer es dann aussieht, am Ende so annimmt, wie es vorgelegt wird? Oder werden da weitere Forderungen der Briten erwartet?
Naja, ihr Unterhaus hat ihr gesagt, dass ein No-Deal keinesfalls akzeptabel ist. Insofern frage ich mich, ob ihr irgendetwas anderes übrig bleibt, als das zu akzeptieren, was die EU-27 heute Nacht hier beschließen werden. Schon beim letzten Mal hatte sie ja eine weit kürzere Verlängerung erbeten. Den 30. Juni, ja genau so war es, beim letzten Gipfel Ende März und musste dann eben doch auch zur Kenntnis nehmen, dass den EU-27 ganz andere Daten vorschweben, dass sie ihre eigene Agenda haben und dass sie vor allem auch die Macht und die Kraft haben, die gegen die Briten durchzusetzen.
Wie lange wird es heute dauern? Nachtsitzung, ja oder nein?
Ich glaube, irgendwann zwischen Mitternacht und 2 Uhr morgens könnte es hier zu einem Ergebnis kommen, aber viel wetten drauf würde ich nicht.
Wir wünschen jedenfalls frohes Schaffen aus Köln. Peter Kapern war das live aus Brüssel. Dankeschön. Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen, aber obwohl die letzten Stimmen noch gar nicht ausgezählt sind, gilt der Sieg Benjamin Netanjahus bei der Parlamentswahl in Israel als sicher. Zwar hat das Oppositionsbündnis von Herausforderer Benny Gantz genauso viele Stimmen bekommen wie Netanjahus Likud, aber Netanjahu regiert mit einem ganzen Lager rechter und religiöser Parteien und steht deshalb nach der Erwartung der meisten Israelis nunmehr vor seiner 5. Amtszeit. Benjamin berichtet aus Tel Aviv.
Benjamin Netanjahu hat gute Chancen, Geschichte zu schreiben. Im Sommer wäre er der Premierminister mit der längsten Amtszeit seit der Staatsgründung Israels und würde damit keinen geringeren als David Ben-Gurion ablösen. Netanjahus Gegner werfen ihm vor, das Land im Wahlkampf gespalten zu haben. In der Wahlnacht gab sich der Premierminister jedenfalls versöhnlich. Ich möchte eine Sache deutlich machen. Ja, es wird eine rechte Regierung geben. Aber ich habe vor, der Premierminister aller Bürger Israels zu sein. Links und rechts, Juden und Nichtjuden, aller Bürger Israels. Doch viele Israelis, die für die Mitte-Links-Parteien des Landes gestimmt haben, kaufen Netanjahu das nicht ab. Und sie haben die letzten Tage des Wahlkampfes in Erinnerung, als Benjamin Netanyahu ankündigte, bei einem Wahlsieg israelische Siedlungen im besetzten Westjordanland annektieren zu wollen.
I'm devastated, absolutely.
Ich bin am Boden zerstört, sagt eine ältere Frau in Jerusalem. Wir sind nun von radikalen rechten Kräften umgeben, die noch mehr Land annektieren wollen. So aber werden wir nie Frieden haben. Ich bin aufgebracht und traurig. Ich bin schockiert. Ich war mir sicher, dass wir diesmal gewinnen würden. Das Mitte-Links-Lager hat einfach nicht genügend Parlamentssitze, um eine Regierung mit Benny Gantz als Premierminister zu bilden. Dessen Wahlbündnis Blau-Weiß erreichte zwar mit 35 Mandaten gleich viele Sitze wie der Likud von Benjamin Netanyahu. Doch die Arbeitspartei, ein möglicher Koalitionspartner, verliert weiter an Bedeutung und kommt nur noch auf 6 Mandate. Zu wenig für Benny Gantz. Die israelische Linke ist bei diesen Wahlen unter die Räder der erfolgreichen Kampagne von Blau-Weiß gekommen, sagte der Kommentator Joav Krakowski im Fernsehsender Kan. Die Linke wurde völlig ausgelöscht. Blau-Weiß ist auf Kosten des linken politischen Lagers gewachsen. Auch Benjamin Netanyahus Likud könnte kleineren Parteien Stimmen abgetrotzt haben, etwa der neu gegründeten Partei vom bisherigen Bildungsminister Naftali Bennett und von Justizministerin Ayelet Shaked, die laut vorläufigen Auszählungen nicht in die Knesset einziehen werden. Doch andere mögliche Koalitionspartner schaffen es ins Parlament, darunter 2 ultraorthodoxe Parteien, die im Vergleich zu den letzten Wahlen zulegten. Die könnten nun von Netanyahu verlangen, die Freiräume für säkulare Israelis, etwa am Schabbat, einzuschränken. Benjamin Netanyahu soll in wenigen Monaten von Israels Generalstaatsanwalt angehört werden. Es geht um gleich mehrere mögliche Korruptionsfälle. Netanyahu will auch im Falle einer Anklage weiterregieren. Seine Anhänger werden ihm dabei wohl die Treue halten.
Yeah, okay, I'm really very happy about it.
Ich bin sehr froh über das Wahlergebnis, sagt ein Mann in Tel Aviv. Netanyahu ist ein großartiger Anführer. Israel ist ein starkes und reiches Land. Und ich glaube, dass es weiter bergauf geht.
I think it will be better now.
Noch sind nicht alle Stimmen ausgezählt. Und auch Netanyahus Rivale Gantz kann rein rechnerisch eine Koalition bilden. US-Präsident Donald Trump rechnet jedoch damit, dass Netanyahu Premierminister bleibt. Sein Sieg sei ein gutes Zeichen für den Frieden. Der palästinensische Chefunterhändler Saeb Erekat sagte hingegen, die Israelis hätten sich mit ihrer Wahl für die Besatzung entschieden und gegen den Frieden.
Benjamin Hammer über die Parlamentswahl in Israel. Die deutsche Regierung reißt regelmäßig ihre Klimaschutzziele, damit das beim nächsten Mal 2030 nicht wieder passiert, will Umweltministerin Svenja Schulze ihre Kabinettskollegen gesetzlich zwingen zum Klimaschutz. Die Ressorts müssen Vorschläge machen und die dann auch umsetzen. Sie tagen dafür eigens als Klimakabinett. Über die erste Sitzung heute Matthias von Lieben.
Wir haben verstanden. Dieses Zeichen wollten heute Umweltministerin Svenja Schulze und Regierungssprecher Steffen Seibert aussenden, als sie nach der ersten Sitzung des sogenannten Klimakabinetts vor die Presse traten.
2019 wird das Jahr des Handelns im Klimaschutz. Das haben wir heute noch mal bestätigt.
Bei der Bestandsaufnahme ist heute noch einmal deutlich geworden, der erhebliche Handlungsbedarf beim Klimaschutz. Wir brauchen zusätzliche und wirksame Maßnahmen in allen Bereichen, damit wir unser Ziel 2030 erreichen.
Eine Bestandsaufnahme. Viel mehr war das Premierentreffen der Ministerrunde heute allerdings nicht. Fest steht erst einmal nur der weitere Fahrplan. Ende Mai soll eine erste längere Sitzung stattfinden. Bis dahin sollen die verschiedenen Ressorts Maßnahmen ausarbeiten, mit denen sie die sogenannten Sektoreneinsparziele erreichen wollen. Konkret geht es dabei um die Bereiche Verkehr, die Energiewirtschaft, die Landwirtschaft sowie den Gebäudebereich. Anschließend soll die Runde bei weiteren Treffen im Juli und August dann konkrete Ergebnisse vorlegen, um noch in diesem Jahr alle Maßnahmen auf den Weg zu bringen, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Und um dem Koalitionsvertrag gerecht zu werden, in dem sich Union und SPD darauf geeinigt haben, bis Ende des Jahres ein Klimaschutzgesetz zu verabschieden. Die langfristige Zielmarke: bis 2030 muss Deutschland 55% CO2 im Vergleich zu 1990 einsparen. Dabei soll auch über die Rolle einer möglichen CO2-Bepreisung als zusätzliches Instrument diskutiert werden.
Ich bin sehr froh, dass jetzt wirklich endlich alle Verantwortlichen an einem Tisch sitzen. Es war viel zu lange in der Bundesrepublik so, dass für Klimaschutz nur die Umweltministerin sozusagen zuständig war. Iran. Und jetzt sind wirklich alle zusammen, also Wirtschaft, Energie, der Gebäudebereich, Landwirtschaft, Verkehr, alle sitzen an einem Tisch und müssen miteinander diskutieren, wie wir die Ziele als Deutschland dann auch erreichen, unser CO2 zu reduzieren.
Neben Merkel und Kanzleramtschef Helge Braun sind alle Minister dabei, die den CO2-Ausstoß senken müssen. Umwelt, Verkehr, Inneres, Finanzen, Wirtschaft und Landwirtschaft. Zweimal SPD, zweimal CSU und viermal CDU. In dieser Besetzung liegt auch die Schwierigkeit, denn die Union lehnt den Entwurf für ein Klimaschutzgesetz, den Umweltministerin Schulze im Februar vorgelegt hat, als untauglich ab. Einzelne Ressorts sollen demnach für die Einhaltung der Klimaziele verantwortlich sein und auch für Kosten, die etwa für den Kauf zusätzlicher Emissionszertifikate anfallen. Doch die Fronten sind verhärtet. Ökoplanwirtschaft, so hat Verkehrsminister Andreas Scheuer das Gesetz bereits genannt. Aus der SPD und aus der Opposition kommt nun die Forderung nach schnellem Handeln. Kanzlerin Merkel muss die Bremser in den Reihen der CDU-CSU auf Kurs bringen, verlangt zum Beispiel SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch. Wir wollen Maßnahmen noch vor der Sommerpause sehen, nicht nur schöne Worte, sagt Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter.
Das Klimakabinett darf nicht zu einer weiteren Verzögerungsshow für den Klimaschutz werden.
Er erwartet von der Regierung, dass sie die Bahn ertüchtigt, das Netz von Ladesäulen für E-Autos ausbaut, in der Landwirtschaft die Tierzahlen heruntersetzt und mehr Offshore-Windanlagen zulässt. Linken-Chef Bernd Rieksinger erklärte, reden über das Klima reicht nicht mehr, das Klimakabinett muss schnell handeln und vor allem radikale Konzepte liefern. Doch auch wenn sich die Fachminister bald auf ein Klimaschutzgesetz einigen können, den Fridays for Future-Demonstranten dürfte das nicht reichen. Sie fordern unter anderem einen Kohleausstieg bis 2030, 100% erneuerbare Energien im Jahr 2035 und Klimaneutralität ebenfalls bis 2035.
Matthias von Lieben. In Deutschland hat es heute zwei Razzien gegeben. Eine gegen rechtsextreme Hooligans in der Lausitz, darüber berichten wir gleich noch. Und eine gegen mutmaßliche Salafisten, die palästinensische Hamas unterstützt haben sollen. Über diese zweite Razzia Gudula Geuter aus Berlin.
Der Aufwand ist beträchtlich. Rund 800 Polizisten durchsuchten von den frühen Morgenstunden an Objekte in 9 Bundesländern, insgesamt 80 Vereinsräume, Ladenlokale und Privatwohnungen. Deutlicher Schwerpunkt ist Nordrhein-Westfalen. Die Aktion richtet sich gegen ein mutmaßlich islamistisches Netzwerk. Wie die Ermittler vermuten, handelt es sich um bundesweite salafistische Verbindungen. Im Mittelpunkt stehen die Vereine WWR, Worldwide Resistance Help und ANSA International, beide mit Sitz in Nordrhein-Westfalen. Durchsuchungen fanden aber auch in Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein statt. Bisher geht es dabei nur um einen Verdacht, den die Sprecherin des Bundesinnenministeriums Eleonore Petermann formuliert.
Das Ganze hat zum Hintergrund den dringenden Verdacht, dass sich dieses Netzwerk gegen den Gedanken der Völkerverständigung gemäß Artikel 9 Absatz 2 des Grundgesetzes richtet. Und darüber hinaus nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen auch davon ausgegangen werden muss, dass die Organisation dem extremistischen Milieu zuzurechnen ist und die Hamas finanziell und propagandistisch unterstützt.
Die radikal-islamische Hamas, die den Gazastreifen kontrolliert, wird durch die USA, Israel und die Europäische Union als Terrororganisation eingestuft. Sie betreibt zwar auch Sozialvereine, auch wer nur diese unterstützt, begünstigt laut Rechtsprechung, aber damit auch die Hamas als Ganzes, wenn er deren Ziele billigt. Er stützt damit auch deren Kampf gegen die Existenz des Staates Israel und verstößt gegen den Gedanken der Völkerverständigung, so hat es das Bundesverwaltungsgericht entschieden. Bundesinnenminister Horst Seehofer betonte heute, wer unter dem Deckmantel humanitärer Hilfe die Hamas unterstütze, missachte fundamentale Wertentscheidungen der deutschen Verfassung. Dadurch werde auch das Engagement der vielen Hilfsorganisationen diskreditiert, die sich unter schwierigen Rahmenbedingungen zur Neutralität verpflichtet hätten. Wie weit nun Gelder aus dem Netzwerk gerade an die Hamas gingen, wird dabei nicht ganz deutlich. WWA Help ruft im Internet zu Spenden für Bedürftige im Gazastreifen auf. ANSA International hatte in der Vergangenheit auch für Hilfsleistungen unter anderem in Somalia und Syrien gesammelt. Bekannt ist, was die Vereine nach Angaben aus Sicherheitskreisen eingenommen haben. 12 Millionen Euro in den vergangenen Jahren, allein in Nordrhein-Westfalen. Näheren Aufschluss erhoffen sich die Ermittler offenbar von den Ergebnissen der Razzien, unter anderem Computer. Was die Vernetzung der verschiedenen Gruppierungen betrifft, so gehen die Behörden nach Angaben aus Sicherheitskreisen von einer Kerngruppe von etwa 15 Aktivisten aus, die teilweise eng familiär verbunden sind. Der Verfassungsschutz Nordrhein-Westfalen geht in seinem Bericht 2017 davon aus, dass nicht nur die beiden jetzt im Zentrum stehenden Vereine enge Kontakte pflegen, es seien außerdem intensive Kooperationen mit anderen Personen der extremistisch-salafistischen Szene beobachtet worden, heißt es. Und auffällig sei, dass es bei dem Personenkreis mittlerweile einige Überschneidungen mit dem mittlerweile verbotenen Verein Die wahre Religion gebe. Dieser Verein war, ebenfalls vor allem in Nordrhein-Westfalen, durch die Lies-Aktion bekannt geworden, bei der Korane verteilt und bei der Gelegenheit für die extremistischen Positionen geworben wurde. Bisher hatte es, nach dem, was bekannt ist, wenig Verbindungen zwischen diesen salafistischen Gruppierungen in Deutschland und der Hamas gegeben. Der Verdacht, dass sich das geändert haben könnte, sorgt in Sicherheitskreisen für Besorgnis.
Gudula Goltar, die zweite Razzia heute gegen rechtsextreme Hooligans in der Lausitz. Der Verdacht hier, Bildung einer kriminellen Vereinigung durch Leute aus der eben Hooligan-, Kampfsport- und Rechtsextremisten-Szene. Thorsten Mandalka hat die Einzelheiten.
Durchsuchungsbefehl für den Blickfang-Store in der Cottbusser Mühlenstraße. Früh morgens gegen 6 Uhr vollstreckt ihn die Polizei. Hier in Cottbus ist das Zentrum der Fahndungsmaßnahmen. Der Store ist ein Laden für szenetypische Bekleidung. Nicht nur dieser Laden wird durchsucht. Allein in Brandenburg sind 30 Objekte betroffen. Die Razzia geht weit über Cottbus hinaus. Auch in anderen Orten Brandenburgs, in Görlitz, in Sachsen, in Kühlungsborn, in Mecklenburg-Vorpommern und in Berlin wurden Ladengeschäfte und Wohnungen durchsucht. Die Razzia richtet sich gegen 20 Personen. Den Beschuldigten aus diesem Kreis wird die Bildung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Das entsprechende Verfahren läuft seit April 2018. Die Verbindungen der Gruppe sollen auch ins Ausland, vor allem nach Polen, reichen. Konkret wird den Beschuldigten der Verstoß gegen insgesamt 50 Straftatbestände vorgeworfen. Es geht dabei um Bedrohung, Körperverletzung, illegalen Waffenbesitz, Steuerhinterziehung und ähnliche Delikte. Der Brandenburger Verfassungsschutz hat schon Anfang des Jahres bestätigt, dass Cottbus ein Hotspot ist. Die Szene ist äußerst professionell und schwer zu überblicken, sagt Heiko Homburg.
Da kommt die Türsteher-Szene dazu. Es gibt Bezüge auch zu Rockern. Das heißt, es ist ein sehr vielfältiges Gebilde. Und aktuell in Brandenburg ist diese rechtsextremistische Mischszene im Raum Cottbus der Hotspot. Es ist ein für uns als Verfassungsschutz ein toxisches Gebilde.
Die kriminellen Machenschaften der Szene bestätigt auch ein Informant, der unerkannt bleiben will. Das Cottbusser Netzwerk sei keine lokale Geschichte.
Ja, das läuft europaweit. Das geht nach Frankreich, das geht nach Russland und es geht nach Polen zu diesen nationalistischen Hooligans. Und bei denen geht total viel in Richtung organisierte Kriminalität, Prostitution, Drogen. Das weiß jeder. Das ist schon ein erschreckendes Bild, was man da bekommt.
Der Beitrag von Thorsten Mandalka. Deutsche Taxifahrer sehen ihr Geschäftsmodell bedroht. Verkehrsminister Scheuer will die Regeln für Fahrdienste wie Uber lockern. Und die könnten den etablierten Taxiunternehmen dann noch mehr Konkurrenz machen. Deshalb blockierten heute tausende Fahrer in mehreren Städten die Straßen. Die größte Demonstration in Berlin. Sebastian Engelbrecht war mittendrin im Geschehen.
4000 Berliner Taxifahrer beteiligten sich an einer Sternfahrt zur Mittagszeit zum Brandenburger Tor. Am Flughafen Tegel erzeugten sie mit ihrer Demonstration über Stunden einen Stau. Fluggäste sahen sich gezwungen, auf der Autobahn auszusteigen und zum Flughafen zu laufen. Derweil skandierten die Fahrer immer wieder Uber raus und Scheuer raus. Bundesverkehrsminister Scheuer will im nächsten Jahr das Personenbeförderungsrecht liberalisieren. Die sogenannte Rückkehrpflicht für Fahrer von Diensten wie Uber soll wegfallen. Uber-Fahrer aus dem Umland könnten dann legal den ganzen Tag in Stadtzentren Fahrgäste befördern. So entstünde dem Taxigewerbe zusätzliche Konkurrenz. Michael Müller, Präsident des Bundesverbandes Taxi und Mietwagen, forderte Scheuer bei der Kundgebung der Taxifahrer auf, die Rückkehrpflicht beizubehalten.
Dort, wo Sie die Rückkehrpflicht aufheben, ist auch keine Versorgung mehr im ländlichen Bereich, weil die Kolleginnen und Kollegen aus dem ländlichen Bereich sich dorthin bewegen, wo mehr Geschäft zu machen ist als in ihrer eigenen Kommune und dementsprechend die noch schlechter bedienen. Von daher ist auch das Unsinn.
Der Bundesverkehrsminister stellte sich den protestierenden Taxichauffeuren, die ihn lange am Reden hinderten. Scheuer verteidigte sein Eckpunktepapier zur Reform des Personenbeförderungsrechts, das Mitte Februar bekannt geworden war.
Keiner will ungeregelte, ungerechte, unfaire Verhältnisse der Personenbeförderung, wie es in anderen Ländern ist. Keiner will in Deutschland San Francisco, keiner will New York, keiner will Los Angeles. Ich will nicht, dass die fairen Wettbewerbsbedingungen von anderen Anbietern unterlaufen werden zum Schaden der Taxifahrer.
Im Streit um die Rückkehrpflicht kam der Minister den Taxifunktionären ein Stück entgegen.
Die Frage der Rückkehrpflicht überlasse ich den Städten. Die Städte müssen entscheiden, ja oder nein. Und die Städte bekommen die Möglichkeit.
Doch auf diesen Kompromiss wollte sich Taxi-Verbandspräsident Michael Müller nicht einlassen.
Wenn Sie sagen, wir geben die Rückkehrpflicht weiter auf, was Sie ja vorhaben in dem Eckpunktepapier, und erlauben dann den Kommunen etwas zu tun, dann ist das kein Schutz für uns, sondern sind wir von der Willkür einer Kommune, die sich hochgradig überfordert fühlt von diesen Aufgaben, ausgesetzt. Und dann ist das keine Lösung für uns und dann wird sie an dieser Stelle keinen Frieden schaffen.
Unterstützung erhielten die Taxifahrer von den Grünen im Bundestag. Stefan Gelbhaar, Sprecher für städtische Mobilität der Grünen, sagte, für viele in der Taxibranche gehe es um die nackte Existenz, wenn Uber und andere Fahrdienste auf den Markt strömten. Scheuers Papier erhöhe nur die Gewinnspanne dieser Dienste, erklärte der Grünen-Politiker.
Sebastian Engelbrecht aus Berlin. Es erinnert an das Auge des Sauron aus dem Kinofilm Herr der Ringe und ist eine wissenschaftliche Sensation. Zum ersten Mal gelang es einem Forschungsteam, Fotos von einem schwarzen Loch zu machen. Vorgestellt wurden diese Fotos heute auf 6 gleichzeitig stattfindenden Pressekonferenzen auf der ganzen Welt. Die Vorstellung in Brüssel hat Dirk Lorenzen für Sie verfolgt. Und Herr Lorenzen, vorneweg, weil ich selber nie richtig verstanden habe, was ist das überhaupt, ein schwarzes Loch?
Ein schwarzes Loch ist ein absolut faszinierendes Gebilde, superdichte Materie, und eigentlich ist Loch ein völliger Etikettenschwindel. Es ist das kompakteste, das dicht gedrängteste Material, das man sich überhaupt vorstellen kann im Universum. Denn dann ist die Schwerkraft, die Anziehungskraft auf der Oberfläche eines schwarzen Loches so groß, dass man nicht mal mit Lichtgeschwindigkeit entweichen kann. Deswegen wird es zum schwarzen Loch. Und wie dicht die Materie ist, macht klar, wenn wir uns vorstellen, wir müssten die gesamte große Erde auf die Größe einer Kirsche zusammenpressen. Dann hätten wir ein schwarzes Loch.
Also da kommt nichts mehr raus und nichts mehr rein. Und Licht auch nicht.
Rein kommt was, aber was hineinfällt, bleibt dann auch drin. Das ist eben eigentlich super voll. Deswegen ist Loch eigentlich der falsche Begriff.
Wie sehen die Fotos aus? Was kann man darauf sehen?
Da sieht man eben tatsächlich, das ist ja dieses fast Paradoxe, dass man ein schwarzes Loch doch irgendwie beobachten kann, auch wenn Licht nicht herauskommt. Aber das schwarze Loch zieht eben viel Gas an, und wenn das, bevor das hineinfällt, heizt dieses Gas sich auf, diese Materie, dann glüht die auch auf. Und das heißt, man sieht da jetzt so einen Feuerring, nennen das die Forscher, der ist nicht ganz gleichmäßig erhellt. Der obere Bereich ist so ein bisschen dunkler, unten sind so ein paar Lichtknoten drauf, und dieser Feuerring umgibt eben eine große, dunkle, kreisförmige Fläche, und das ist praktisch der Schatten des schwarzen Lochs, umgeben von dieser Materie. Mich erinnert so ein bisschen an einen Ring, der so die Hälfte über so und die untere Hälfte mit dicken Klunkern besetzt ist.
Wieso sind diese Fotos so etwas Besonderes?
Weil man eben hier wirklich zum ersten Mal so diesen extremen Zustand der Materie sich da angucken kann, und weil es einfach einen unglaublichen Aufwand erforderte, dieses schwarze Loch wirklich aufzunehmen. Da waren 8 Teleskope verteilt über Europa, die USA, Südamerika bis hin zum Südpol beteiligt. Die haben gleichzeitig auf dieses schwarze Loch geguckt in einer fernen Galaxie, und dann wurden die Daten irgendwann zusammengetragen. Dann hat man 2 Jahre gebraucht, bis man dieses Bild bekommen hat, diesen schwarzen Kreis mit diesem rot-gelben Feuerring, wobei diese Farbe reine Willkür ist. Man hat das im Radiowellenbereich beobachtet, das heißt, da gibt es keine Farben, wie wir sie kennen. Man hätte das Ganze auch grün oder blau einfärben können. Die Astronomen fanden rot und gelb ganz schön, und deswegen sieht es jetzt eben so aus.
Ist das nur schön anzusehen, oder bringt das die Wissenschaft auch weiter?
Das ist für die Wissenschaft deswegen so interessant, weil dort eben wirklich die Einsteinsche Theorie in zum Tragen kommt, die eben aus der unmittelbar folgt, dass es so schwarze Löcher geben müsste. Und wenn man jetzt eben genau sich so ein schwarzes Loch da ansieht, dann kann man eben praktisch ein bisschen lernen, stimmt diese Theorie? Das heißt, die Astronomen gucken genau hin, wie groß ist dieses schwarze Loch, welche Form hat es, dreht es sich vielleicht? Das heißt, wenn man davon und von diesem schwarzen Loch und noch von vielen anderen, wenn man das alles ein bisschen genauer beobachtet, dann kann man eben auch wirklich gut sagen, jawohl, die Einsteinsche Theorie funktioniert. ganz gut oder, und da möchte man eigentlich hin, man findet endlich mal eine Abweichung, denn Einstein funktioniert zwar in vielem sehr gut, trotzdem wissen die Forscher, es ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss und sie möchten irgendwo was finden, wo sie sagen können, aha, da ist Einstein falsch, da müssen wir die Theorie erweitern und da hofft man eben, dass man da mit den schwarzen Löchern hinkommt. Noch in wenigen Monaten wird es auch ein Bild geben vom schwarzen Loch im Zentrum der Milchstraße, also da fängt die Forschung gerade erst an.
Spannend. Erste Fotos vom Schwarzen Loch. Dirk Lorenzen war das live aus Brüssel. Zum Abschluss der Informationen am Abend. Im Studio war heute Christine Heuer.